Ich lese uns den heutigen Bibeltext, Daniel Kapitel 1 aus der NEU. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar von Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China und ließ sie in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Seinen obersten Hofbeamten Aschpenas befahl er, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache der Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aschpenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel wollte sich als Jude nicht durch die Tafelkost und den Wein des Königs verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel: Ich fürchte meinen Herr, den König, weil er selbst bestimmt hat, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aschpenas über ihn, Hanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuch es doch einmal 10 Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den 10-tägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern 10-fach überlegen. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Genau, machen wir noch die Präsentation. Super. Wir befinden uns im Alten Testament. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen hilfreich zu schauen, wo genau was ist da passiert. Das Alte Testament ist eine lange Zeitspanne und ich möchte euch so eine 2 Minuten Kurzfassung geben, das ein bisschen einzuordnen. Ich werde auch nicht bei Adam und Eva anfangen, aber es war so, dass das Volk Israel in Ägypten war. Wir sind erst nach Ägypten, um dort wegen einer Hungersnot und sind dann dort geblieben, waren dann in der Sklaverei, sind von Ägypten ausgezogen, waren 40 Jahre lang in der Wüste, haben dann Kanaan eingenommen unter Josua und haben dann dort nach der Zeit der Richter Königreiche gehabt. Also erst ein gemeinsam unter Saul, dann David und dann Salomon. Und dann ging es schon los, dass sich dieses Königreich aufgespalten hat. Also erst im Nordreich, also Nordisrael, dort bereits 800 vor Christus wurde es dann geteilt oder 722 ist dann. Also erst hat es sich innerhalb geteilt, Nord- und Südreich. 722 vor Christus hat sich dann das Nordreich aufgelöst. Es wurde eingenommen von den Assyrern. Später haben dann die Babylonier die Assyrer besiegt und haben dann noch weiter erweitert, sind dann runter bis zum Südreich. Das ist dann so 597 haben sie dann Jerusalem eingenommen. Dort gab es dann auch die erste Deportationswelle. Und dann ab 587 vor Christus wurde dann einfach auch Jerusalem zerstört und Israel als israelitisches Volk gab es so nicht mehr, sondern sie waren halt dann unter Gefangenschaft oder im Exil in Babylon. Um es ein bisschen zu zeigen, also hier ist ja Israel, hier war dann das Nordreich, das Südreich und man merkt dann schon, Israel so als großes Reich, wie sie sich vielleicht damals hatten, das Salomo, dass die Könige von Saba oder die Königin von Saba kommt, das gibt's nicht mehr. Dieses große Reich ist längst vergessen. Israel ist zu einem Spielball geworden zwischen dem ägyptischen Reich hier im Süden und dem babylonischen Reich im Norden. Nebukadnezar hat dann auch einen Statthalter eingesetzt für Jerusalem und halt die Oberschicht weggeführt. Und das ist relativ gängige Praxis, weil man sagt, wenn wir die Elite, wenn wir die Akademiker vielleicht, wenn wir die unter Kontrolle haben, wenn wir die unser Gedankengut übernehmen, dann klappt es auch mit dem Volk. Das gab es auch in Bulgarien während der kommunistischen Zeit, haben die damals sehr viele Stipendien ausgestellt für Studenten aus Afrika oder auch arabische Welt. Das heißt, vor allem aus Jemen, aber auch aus anderen Ländern konnte man recht gut in der Sowjetunion studieren, weil die eben gehofft haben, dadurch können wir sie dem Kommunismus nahebringen und wenn sie dann zurückkommen, sorgen sie für eine kommunistische Revolution. Hat nicht geklappt, sondern es gab eine muslimische Revolution. Also die ganzen Länder dort, auch Afghanistan, Pakistan, war ja früher deutlich liberaler als jetzt und das war auch ein bisschen durch die Indoktrinierung und die Destabilisierung der Staaten. Und Babylon war eine Hochkultur, es war die Metropole von Mesopotamien, das ist das Ischgard-Tor. Ich stelle mir das immer so vor, dass Daniel mit seinen Freunden so Richtung Babylon geht und dieses Tor sieht. Vermutlich nicht, das Tor wurde erst ein paar Jahre, also 10 Jahre später gebaut, aber es war bestimmt schon mal, haben da schon angefangen daran zu bauen. Aber ich glaube, dieses Tor ist wirklich so eindrucksvoll, was für eine Stadt Babylon wo war. Einerseits wissen wir, dass Babylon eine Hochkultur war, was Tonbrennerei angeht. Bereits im Alten Testament, in Genesis, der Turmbau von Babel, es war dort so, dass die recht schnell gelernt haben, Ziegel zu brennen und deswegen hatten sie sehr viel Architektur. Haben das auch dann künstlich angewendet, diese Statues of Gudea sind ungefähr von 2000 vor Christus und zeigen so ein bisschen, wie modern und wie auch künstlerisch die Leute waren in Babylon. Es gibt auch hier dieses Enumia Anu Enil auf dem Platte 63. Da stehen Sternbewegungen beschrieben und die Planeten. Das heißt, damals, um der Zeit zu 1000 vor Christus, das ist ungefähr 1000 vor Christus, haben die bereits gemerkt, ja, okay, es gibt Planeten, es gibt Sterne, die tauchen immer wieder auf und hatten sozusagen auch wahnsinnige Sternkunde oder Astronomie. Das dritte waren dann die Mediziner. Auf der Sagik ist ungefähr 1000 vor Christus, also 1067 bis 1045 vor Christus. Dort steht beschrieben, bei welchen Symptomen man was für Kräuter trinken soll oder nutzen soll. Das heißt, das Konzept der Diagnose, das Konzept auch der körperlichen Untersuchung, der Prognose, ist dort schon festgehalten. Also Babylon war eine Universitätsstadt. Es gab Studenten der Architektur, Studenten der Astronomie, der Physik, aber auch der Medizin. Daniel und seine Freunde wurden zwangseingeschrieben in der Universität von Babylon. Und sie kommen an und sie sehen dieses Tor und sie betreten diese Welt von Babylon. Und es findet ein Zusammenprall oder ein Konflikt der Kulturen statt. Die israelitische Kultur und die babylonische Kultur. Und so ähnlich ist es auch manchmal heute. Wenn junge Menschen das Studieren anfangen, gehen sie wie in eine neue Welt. Sie ziehen das erste Mal aus, sie verlassen ihre Familienkultur, sie verlassen teilweise ihre Heimatorte und ziehen in die Stadt, wo das Leben anders ist und häufig mittlerweile freiwillig. Aber sie begegnen eine neue Kultur in der Universität. Es gibt teilweise eigene Sprache, man spricht plötzlich von Dozenten, von Kommilitonen, von Erstis. Und man muss sich da erstmal neu zurechtfinden in der Universität. Teilweise muss ich überlegen, wie ernähre ich mich? Als ich Student war, war immer so nach 2 Wochen war so ein bisschen das Geld alle. Und dann gab es ja die letzten 2 Wochen Pasta mit Pesto. Man muss sich überlegen, wird gewaschen? Ich hatte keine Waschmaschine. Ich musste einmal die Woche zum Waschsalon fahren und dann meine Münzen einwerfen, meine Wäsche zu waschen. Wie wird dein Tag strukturiert? Wann gehst du zur Vorlesung? Wann vielleicht gehst du nicht zur Vorlesung? Und so weiter. Man befindet sich in einer neuen Kultur. Aber auch jeder von euch, der vielleicht kein Student mehr ist, befindet sich in einem Zusammenprall oder in einer zwischen verschiedenen Kulturen. Vielleicht ist die Kultur zur Arbeit, die Kultur in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Politik. Von Venezuela und Deutschland ist auch großer Kulturunterschied. Als Christinnen und Christen befinden wir uns immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen Kulturen. Zwischen der christlichen Kultur, aber auch der Kultur in dieser Welt, in der wir leben. Und ob wir das wahrnehmen oder nicht, wir befinden uns bis in diesem Konflikt der Kulturen. Für Daniel und seine Freunde war das sehr eindeutig und sehr stark. Sie kommen in Babylon an, es ist eine andere Sprache, eine andere Religion, andere Verhaltensweisen. Und das Erste, was dort passiert, ist, dass ihnen die Identität genommen wird oder verändert wird. Und der Gedanke dabei ist, dass wenn die Identität verändert wird, sich auch die Kultur verändert. Bei Daniel und seinen Freunden zeigt es sich durch die Namen. Aus Daniel, was bedeutet Gott, ist mein Richter, wird Belshazzar. Das heißt Bel, also der Frau von Marduk, einer babylonischen Gottheit, beschütze den König. Hanania, Jahwe ist gnädig, der Herr ist gnädig, wird Abednego, Diener des Nabu. Und Nabu war ein Mondgott. Michael, wer ist wie Jahwe, also wer ist wie der Herr, wird Meshach, wer ist wie Akku, also wieder dieser Mondgott. Und Asaja, Jahwe hat geholfen, wird zu Abednego, Diener des Nabu, der Gott, der babylonische Gott der Weisheit. Deren Identität, sie kommen in dieser neuen Stadt und ihre Identität ist umkämpft. Und auch unsere Identität ist umkämpft im Kampf der Kulturen. In der Gesellschaft geht es vielleicht um deinen Bildungsabschluss, was für einen Titel du hast, deine Position in der Arbeit, die Karriere, deinem sportlichen Aussehen, deiner Leistung, deinem ethischen, moralischen Handel und so weiter. Unsere Umgebung möchte uns eine neue Identität geben. Doch unsere Identität ist in Jesus. Unsere Identität ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und in seinem Ebenbild geschaffen. Unsere Identität ist nicht abhängig von sexueller Orientierung, von unserem Bildungsabschluss, unserem Ansehen, unserem Einfluss oder unserem Wohlstand. Und das sagt sich so recht leicht. Aber was, wenn das angefochten wird? In Bulgarien habe ich Abdul kennengelernt, der kommt aus einem muslimischen Land und in seinem Land ist alles nach dem Islam ausgerichtet. Also zum Beispiel während der Fastenzeit, im Ramadan, machen alle Geschäfte tagsüber zu und machen nachts auf. Das heißt, man schläft tagsüber und nachts kann man dann alles machen, weil nachts ist es ja erlaubt. Und er kam nach Bulgarien und fühlte diese neue Freiheit. Keine Familie, die ihm sagt, wann er zum Beten muss oder mit ihm zur Moschee geht, kein der rausruft, also keiner, der von dem Turm ruft, es ist Gebetszeit. Keine Eltern, keine gesellschaftlichen Zwänge, keine Kontrolle, keine Identität. Und auf der Suche nach seiner eigenen Identität probiert er über die Jahre so einiges aus. Er schaute Peaky Blinders, das ist eine Netflix-Serie über den irische Mafia, und fand es dann, dass der Typ, der so raucht, der Protagonist, so cool ausschaut. Und hat angefangen zu rauchen. Er sah dann auch über Instagram und TikTok sah Videos von Menschen, die darüber reden, was es bedeutet, erfolgreich zu sein, wie cool es ist, Drogen zu nehmen und so weiter. Und er fing an, synthetische Drogen zu nehmen. Als Student bist du in einer neuen Uni, in einer neuen Stadt, niemand kennt dich. Du kannst neu sein, wer du willst. Abdul zum Beispiel benutzt in Bulgarien nicht seinen echten Namen. Und es gibt mehrere Studierende, die das machen, die einfach sagen, ich bin in neuem Land, ich kann mir einen neuen Namen aussuchen, bis man dann sich beim Hotel eincheckt und den Reisepass zeigen muss. Aber es kann eine große Herausforderung sein. Und mein Wunsch ist es, genau diese Menschen zu begleiten. Ich kenne Abdul seit 5 Jahren, mittlerweile ist er ein bisschen stabiler, ist auch ab und zu, wenn er dann irgendwie auf Drogen war, dann auch bei mir gewohnt für ein paar Tage. Und nicht jede Geschichte ist so extrem wie vielleicht die von Abdul. Aber trotzdem versucht die Kultur um uns herum, unsere Identität anzugreifen. Und ich möchte Menschen begleiten, darüber nachzudenken, was unsere Identität ist. Die Identität von Daniel und seinen Freunden befand sich im Konflikt, genauso wie auch unsere. Und wie unsere Identität als Kinder Gottes häufig im Konflikt steht. Und Paulus schreibt, nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus in mir, in Galater. Oder es gibt nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus verbunden sind. Oder Epheser, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Es ist so wichtig, dass wir uns darin erinnern, was unsere Identität in Christus ist. Was es bedeutet, dass wir seine geliebten Kinder sind und in Gottes Ebenbild geschaffen. Und ich möchte euch da ermutigen, wenn ihr auch Bibel lest persönlich, darüber stehen zu bleiben, wo euch durch das Wort Gottes Identität zugesprochen wird und das wahrzunehmen. Ja, veränderte Identität führt zu veränderten Kultur. Aber es ist auch so, dass eine veränderte Kultur die Identität verändert oder Kultur identitätsstiftend ist. Nebukadnezar verändert die Identität, indem er den Namen verändert von Daniel und seinen Freunden. Gleichzeitig versucht die Kultur zu verändern. Daniel wird mit neuen Lebensweisen und Verhaltensweisen konfrontiert. Und es stellt sich die Frage, was kann ich mitmachen, was ist in Ordnung und wo habe ich aber Grenzen, wo sage ich, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. In Vers 8 heißt es, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit den feinen Speisen des Königs, mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Seine Lebensweise wird konfrontiert. Er soll unreine Nahrungsmittel essen und hier geht es nicht um jemanden, der ein bisschen pingelig ist, der sagt, Spinat schmeckt mir nicht, sondern die Essensvorschriften im Judentum haben auch eine geistliche Auswirkung. Und es heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Er ist tief entschlossen, davon nicht zu essen. Er hat sich bereits Gedanken gemacht, was ihm wichtig ist. Und er hat sich erkannt, wo seine Grenze ist. Was er mitmachen kann und was nicht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was sind meine Überzeugungen? Was ist für mich die Verhaltensweise, wo ich sage, das ist okay und da aber komme ich an Grenzen. Denn ich glaube, wenn wir uns darüber nicht Gedanken machen und wir konfrontiert werden, ist es umso schwerer, unseren Überzeugungen nachzuleben. Sei es im Bereich der Sexualität. Eva, eine Medizinstudentin, mit der ich zu tun habe, in Bulgarien, erzählte, viele Prüfungen sind mündlich, wenn ich zur mündlichen Prüfung freizügiger komme, kriege ich eine bessere Note. Was ist deine Überzeugung? Sei es Bereich Finanzen. Georgi hat eine Führungsposition. Immer wieder kommen Kollegen oder Leute und geben ihm Geschenke und sagen und wollen von ihm, dass er sich für deren Anliegen einsetzt. Was ist deine Überzeugung? Oder im Bereich Karriere. Johannes ist ein Medizinstudent in Sofia und alle schummeln in den Prüfungen und schauen voneinander ab oder holen das Handy raus oder benutzen KI oder sonst was. Und er möchte das nicht, aber er denkt sich, wenn ich nicht das auch mache und ich eine schlechtere Note bekomme, was, wenn ich vielleicht nicht den Arbeitsplatz bekomme, den ich gern möchte? Was ist deine Überzeugung? Ich kann allein von persönlichen Geschichten und Geschichten von Studis in Bulgarien noch lange so weitermachen. Wenn wir keine Überzeugungen haben, wie es ausschaut, was ein christlicher Lebensstil ist, was unsere Werte sind, dann werden wir uns anderen oder der anderen Kulturen anpassen. Wir sehen das in der Geschichte von Israel. Wir sehen das in der Zeit von den Richtern, wo Gott sie in das geheilige Land führt und nach 21 Kapiteln zerstückeln sie eine Frau und schicken sie ins ganze Land. Es ist nicht einfach. Und ich erlebe es persönlich, ich erlebe es mit den Studis und versuche sie da auch zu begleiten. Da gibt es auch oft keine einfachen Antworten. Aber die Bibel fordert uns auf, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, wie Matthäus. Paulus schreibt, seid aber freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie euch Gott euch vergeben hat in Christus. Sind wir dafür bekannt, dass wir einander vergeben? Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Gehen wir in die Arbeit, in die Uni, in die Familie, in die Nachbarschaft, mit der Einstellung, ich möchte den anderen höher achten als mich selbst. Matthäus schreibt, ihr soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen, euer Vater im Himmel preisen. Und es gibt erneut viele mehr und mehr Verse, die darüber sprechen, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Und erneut möchte ich euch ermutigen, wenn ihr Bibel lest und über solche Verse stolpert, zu überlegen, wie kann das heute für mich aussehen? Was bedeutet das? Was sind deine Überzeugungen? Und wo stößt du damit auf Widerstand. Daniel und seine Freunde werden zu den besten Studierenden in der babylonischen Universität. Sie lehnen nicht alles ab, was ihnen fremd ist. Sie lernen die Sprache, sie lernen auch über die Götter, sie lernen Medizin, Astronomie, aber sie verlieren dabei ihre Identität nicht. Daniel hat Überzeugungen, für die er eintritt und die er ausspricht. Und Daniel ist mir da echt ein Vorbild, was das angeht. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber mir fällt es immer wieder schwer, in diesem Kulturen-Clash zu leben. Sei es deutsche, bulgarische Kultur, aber sei es einfach christliche Kultur und die Kultur, die immer wieder auf uns einprasselt. Durch soziale Medien oder auch die Nachrichten und so weiter. Ich möchte euch ermutigen, Daniel weiterzulesen. Wir haben heute gerade noch eine Geschichte gehört, wo Daniel einsteht. Aber Daniel Kapitel 1 bis 6 ist echt immer wieder Beispiele, wo Daniel vor der Frage steht, was ist meine Überzeugung, was ist meine Identität und wie gehe ich mit dieser Situation um? Bisher haben wir uns diesen Bibeltext aus der Perspektive von Daniel und seinen Freunden angeschaut. Aber ich möchte noch mal eine neue Perspektive mit reinbringen und dafür beginne ich kurz bei Adam und Eva. Gott gab Adam und Eva den Auftrag, den Garten Eden zu pflegen und das, ja, zu bebauen und dort Verantwortung zu übernehmen. Doch sie taten es nicht. Gott gab Noah nach der Sinnflut den Auftrag, die Erde zu füllen. Doch sie entschieden sich, alle nach Babel zu gehen und einen Turm zu bauen. Doch Gott verändert ihre Sprache, dass das, was er von ihnen erwartet hat, die Welt zu befüllen, dadurch geschieht, dass sie sich aufteilen in verschiedene Nationalitäten und Gruppen und dort die Welt befüllen. In 1. Mose 12, Vers 2 bis 3 sagt Gott zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Durch das Volk Israel sollen alle Geschlechter gesegnet werden. In 2. Mose 19, 5 und 6 heißt es, sie sollen ein Königreich von Priestern sein, also ein Vermittler zwischen den Menschen und Gott. Aber immer wieder sehen wir, wie das auch funktioniert, wie Israel nach Ägypten kommt und Ägypten gesegnet wird, bei der Hungersnot, wo Josef dort mithilft. Wir sehen es durch die Königreiche von David und Salomo. Aber immer wieder sehen wir auch, wie sie ihre Berufung nicht erfüllen. Wie sie sich bekriegen untereinander, wie sie fremden Göttern nachlaufen und wie sie sich den Kulturen um Israel anpassen. Israel, dessen Aufgabe es ist, auf den Gott der Bibel hinzuweisen, verfehlt seine Berufung. Doch Gottes Erlösungsplan für die Menschheit lässt sich nicht so einfach aufhalten. Wenn Israel nicht in die Welt geht, um ein Segen zu sein, dann lässt Gott sie gehen. In Vers 2 lesen wir, der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, in die Hände Nebukadnezars. Der Exil ist der Wille Gottes. In Vers 9 heißt es, und Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. In Vers 17, und Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Und schon bald waren sie mit dem ganzen Wissen Babyloniens vertraut. Es ist nicht so, dass sie verlassen waren von Gott, sondern dass Gott sich um sie sorgt. Gottes Liebe reicht so weit, dass er Babylon, der Erzfeind Israels, der Ort allen Bösens, bis in die Offenbarung lesen wir darüber von der Hure Babylon, dass er sie segnen will. In Jeremia 29, Vers 7, wo Jeremia an die Leute in Exil schreibt, sagt er, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich, also Gott, der Herr, euch weggeführt habe, und betet für sie zu dem Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Er möchte, dass durch das Volk Israel die Menschen dort Gott erkennen. In Daniel Kapitel 2 nutzt Gott Daniel, um die Träume vom Nebukadnezar zu erklären, genauso wie in Kapitel 4. In 3 und 6 zeigt er seine Treue, indem er einerseits die Freunde bewahrt vor dem Feuerofen und dass alle Menschen sehen, dass dieser Gott der wahre Gott ist. Und in Kapitel 6, wie wir bereits hatten, Daniel in der Löwengrube. Der Herr gebraucht Daniel und seine Freunde als Zeugnis für seine Liebe, Macht und Erlösung. Und das ist auch sein Wunsch für uns heute. Wir sollen nicht abgekapselt leben im Angst vor dem Zeitgeist, im Angst vor der Gesellschaft oder gottlosen Kultur. Genauso sollen wir uns aber auch nicht einfach anpassen und genauso leben wie alle um uns herum. Gott möchte, dass seine Liebe, seine Rettungstat durch Jesus, sein Geist in uns ein Wegweiser zu ihm ist und auf ihn hin. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, wie ich das erleben durfte. Ich war jahrelang Fußballschiedsrichter. Und als Schiedsrichter macht man es ja niemandem gerecht. Da wird man ja generell hoch in der Kritik, auch wie jetzt bei der WM wieder. Und als Schiedsrichter ist man relativ stark, ist der Wettbewerb relativ stark. Wir haben damals war das so, dass von 120 Schiedsrichtern nur 2 oder 3 die nächste Liga erreichen können. Und deswegen wird relativ viel gelästert. Es wird relativ viel auch sexistisch sich unterhalten. Und Alkohol spielt eine große Rolle auch. Und ich war Schiedsrichter und habe gemerkt, meine Identität wird hier angegriffen. Und es kam zu einem Punkt, wo ich auf einer Fortbildung war, Leistungsprüfung, und ich zu viel getrunken hatte. Und ich habe gesagt, okay, ich muss ins Hotelzimmer. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich selbst noch unter Kontrolle habe. Und ich weiß noch, ich war im Hotelzimmer und habe nur gebetet, bitte Gott, lass mich, ich möchte mich nicht übergeben. Ich möchte mich nicht übergeben. Ich habe mich nicht übergeben, aber ich habe gedacht, wo bin ich nur gelandet? Wo bin ich nur gelandet, der weiß, ich möchte eigentlich nicht betrunken sein, dass ich hier abends im Hotelzimmer bin und einfach darum bete, mich nicht zu übergeben. Wo habe ich Kompromisse? Wo bin ich Kompromisse eingegangen mit meinen Überzeugungen? Wo habe ich vielleicht auch an meiner Identität in Christus nicht mehr wahrgenommen? Und ich habe angefangen zu beten und gesagt, Gott, hilf mir. Wenn die Schiedsrichterei mich von dir wegführt, dann möchte ich damit aufhören. Aber wenn du mich dort gebrauchen kannst, wenn ich dort ein Wegweiser für dich sein kann, dann möchte ich weitermachen. Eine Woche später war ich Schiedsrichter, ich hatte 2 Assistenten und nach dem Spiel sagt mein Assistent zu mir, Silas, ich bin richtig gerne ein Assistent, weil du respektierst die Spieler. Und das war für mich so die erste Bestätigung zu sagen, okay, ich möchte weitermachen. Eine Woche später hocke ich im Auto als 2. Assistent, mit dem 1. Assistent und mit dem Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter dreht sich plötzlich zu mir und meint, Silas, du bist doch so ein Christlicher, oder? Ich so, was meinst du denn? Ja, du glaubst doch an Gott. Ich so, ja. Erzähl mal ein bisschen was. Und ich hatte plötzlich Gespräch über den Glauben. Und ich durfte erleben, wie Gott mir geholfen hat, für meine Überzeugungen einzustehen, dass ich keine Kompromisse eingehe und gleichzeitig mich genutzt hat, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die häufig nicht in den Gottesdienst gehen, weil du eben sonntags bereits zum nächsten Fußballspiel unterwegs bist, wo du pfeifen musst. Vielleicht bist du auch in einer Identitätskrise, wie ich es damals war und vielleicht immer wieder bin. Deine Identität ist von verschiedenen Kulturen umkämpft und du fragst dich, wer bin ich eigentlich? Und ich möchte dich ermutigen, wirklich die Bibel aufzuschlagen, die Evangelien durchzulesen und sagen, wo spricht Jesus Identität zu? Vielleicht auch merkst du, dass du Kompromisse in deinem Leben eingegangen bist mit deinen Überzeugungen. Du merkst, wie manche deiner Verhaltensweise nicht dementsprechend, wie du eigentlich leben möchtest. Und ich möchte dich ermutigen, im Gebet des Jesus hinzulegen und Buße zu tun. Buße bedeutet umkehren, wieder auf den Weg finden. Kehre um zu Jesus. Und ich möchte dich auch ermutigen, mit jemandem darüber zu sprechen. Sei es mit Simon oder jemand hier aus der Gemeinde, jemanden, den du schätzt, den du respektierst und deine Verfehlungen, deine Kompromisse zu bekennen. Die Bibel sagt zu uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und darauf dürfen wir uns berufen, das dürfen wir glauben, was dann in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Du bist nicht allein. Daniel war in einer Identitätskrise. Er musste um seine Überzeugungen ringen. Aber in Daniel 1 dürfen wir auch sehen, dass es Gott war, der die ganze Zeit bei ihm war und der ihn gesegnet hatte. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist. Ich danke dir, dass wir in dir unsere Identität finden, so wie auch Daniel und seine Freunde ihre Identität in dir gefunden haben. Und Jesus, du siehst, wie häufig wir es vergessen, wie häufig ja die Medien, die TikToks, die Instagram, die Nachbarn, die Arbeitskollegen mehr uns Identität zu sprechen als du. Herr Jesus, ich bitte dich, erinnere uns erneut an deine Identität, die wir in dir haben. und hilf uns, ein Leben zu leben, was dich ehrt. Hilf uns, keine Kompromisse einzugehen, sondern ein Licht sein zu dürfen und wissen zu dürfen, dort, wo wir sind, hast du uns hingestellt. So wie Daniel und seine Freunde sich gefühlt haben, als hättest du sie verlassen, als sie nach Babylon kamen, in diese fremde Kultur, fühlen wir uns auch manchmal, wenn wir ja, in fremden Kulturen oder auch in fremden Umgebungen sind, wo die Werte anders sind, die Verhaltensweisen anders sind. Aber wir dürfen darauf vertrauen, Herr, dass du uns segnest, dass du uns leitest und dass du uns alles gibst, was wir brauchen, ja, um ein Zeugnis von deiner Liebe, von deiner Treue und von deiner Größe zu sein. Hilf du uns dabei und sei uns gnädig, wo wir uns schwer tun. In Jesu Namen. Amen.